Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. In der heutigen Episode begrüße ich Christoph Schmidt. Christoph ist Geschäftsführer von Wolters Kluwer Steuertipps, einem führenden Informationsdienstleister im Bereich privater Steuern. Christoph hat aus seinem Verlag einen digitalen Dienstleister für das Thema private Steuern geformt. Sein beruflicher Schwerpunkt liegt auf der effektiven Umsetzung von Veränderungen. Seit 15 Jahren hat er sich auf den Auf- und Umbau von Unternehmen spezialisiert. Dazu gehören Strategieentwicklung, operative Verbesserung und selbstverständlich auch personelles Change Management. Christoph betont die Bedeutung eines organischen und beteiligungsorientierten Ansatzes, zum Beispiel bei der Entwicklung eines neuen Purposes einer Organisation. Dafür legt er Wert auf Transparenz und regelmäßige Kommunikation. Beispielsweise gibt er Einblicke in seinen Arbeitsalltag und aktuelle Themen im Management und ermöglicht eine offene Fragerunde ohne Managementsprache. Leute da draußen, ihr habt es in der Anmoderation schon gehört. Ich habe den Christoph Schmidt zu Gast und jetzt ist es nicht so, dass wir uns mal digital getroffen haben, sondern ich bin einmal quer durch Mannheim gefahren und besuche den Christoph hier in seinem Büro. Sind wir hier eigentlich auf der Vogelstang, Christoph?
Das ist Vogelstang, ja. Aber ob es auf der oder in Vogelstang heißt, das weiß ich nicht. Ja.
Okay, das war, gut, ich lebe jetzt seit 15 Jahren in Mannheim. Ich meine, dass mir Leute gesagt haben, der Monomer sagt auf der Vogelstang.
Wieder was gelernt.
Ja. Ich wollte gerade sagen, du hast mir gerade schon erklärt, du bist ja gar kein Mannheimer, gell?
Nein, ich bin gebürtiger Saarländer und wohne jetzt in Darmstadt. Ich bin froh, dass mir Mannheim dann ab und zu Asyl gewährt, damit ich hier arbeiten kann. Ich finde es hier ganz schön, auch dieses ehemalige Kasernengelände, das hat sowas Beständiges, es hat sowas Traditionelles, und ich mag dicke Wände. Dicke Wände geben einem Gebäude Charme, finde ich, ja.
Voll. Kann ich nur unterstreichen, ist es hier auch, ist total sympathisch für alle die das vielleicht jetzt auch nicht örtlich einordnen können. Benjamin's Diner ist, glaube ich, auf der anderen Straßenseite. Correct, genau. Das ist hier ein ganz guter Burgerladen, da war ich aber auch schon gefühlt 20 Jahre nicht mehr. Und auf der anderen Seite ist das Palazzo.
Genau, das ist direkt nebendran. Also wir nutzen gemeinsam mit dem Palazzo dasselbe Parkhaus. Das hier waren die Taylor Barracks, also
genau, so hießen
die Kaserne der Amerikaner.
Ja.
Mittlerweile sieht man das kaum noch. Also es ist schön hergerichtet, außen weiß, neues Dach, innen drin. Die Büros sind schön weiß und hell. Und das war mir zum Beispiel auch wichtig, dass wenn wir hier eine neue Atmosphäre schaffen, dass die eine Atmosphäre der Offenheit ist. Wenn man jetzt Kaserne hört, hört sich das eher verschlossen an.
Ja.
Wenn man hier aber lang geht, das hast du selber gesehen, wir haben kaum Türen, sondern haben viel weiß, viel offen, viel Licht, aber trotzdem Möglichkeiten für die Leute, sich zurückzuziehen, wenn sie mal vertraulich reden wollen oder dem Lärm entfliehen möchten, dann geht das.
Waren das ganz bewusste Entscheidungen, die du auch so treffen konntest in deiner Rolle als Geschäftsführer jetzt hier für Steuertipps? Oder ist das etwas gewesen, was ihr sowieso schon in der Bausubstanz mehr oder weniger vorgefunden habt, jetzt außer den dicken Wänden?
Als ich angefangen habe, waren wir noch ganz woanders. Und das Gebäude, was ich gesehen hatte damals, ich fand das nicht sehr schön. Es war dunkel. Es gab viele Einzelbüros, aber es lief schon die Suche und die letzten Entscheidungsschritte für diese Location, wo wir jetzt sind. Und da konnte ich auch mit Einfluss nehmen, also was ist die Wandfarbe, wie sieht der Boden aus, machen wir Großraum oder nicht Großraum, wie verteilen wir das, wie statten wir die einzelnen Arbeitsplätze aus. Und da konnte ich mitreden und habe auch mitgeredet, eben um meine Idee der stärkeren Zusammenarbeit und des größeren Teamgedankens hier einzubringen.
Du sagst größerer Teamgedanke. Jetzt habe ich so viel Team vor Ort noch gar nicht gesehen. Ist das auch bei euch bewusst hybrid gesteuert, wie ihr zusammenarbeitet?
Heute arbeiten wir hybrid. Im Schnitt 2 Tage die Woche pro Mitarbeiter ist das, was wir anstreben. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Insofern zwischen Remote-Arbeit und Vor-Ort-Arbeit ist es hybrid. Und das kann sich auch von Team zu Team unterscheiden, wann die jetzt kommen. Also ein Team ist ein Softwareentwicklungsteam. Die haben ganz andere Anforderungen daran als zum Beispiel ein Kundenservice oder ein Auftragsmanagement, die hier vor Ort auch Dinge erledigen müssen. Dann hast du andere Anwesenheiten. Mein Ansinnen damals war, diesen Einzelbüro-Gedanken abzuschaffen und zu sagen, es gibt viele Kooperationsnotwendigkeiten zwischen dem Produktmanagement und dem Marketing auf der einen Seite und denen, die das Produkt bauen, Softwareentwicklung auf der anderen Seite und denen, die das Produkt ausliefern, also im Kundenservice und im Auftragsmanagement. Und je offener die Türen sind, desto besser funktioniert das, wenn man denn gemeinsam im Büro ist. Und das haben wir auch hier so etabliert.
Jetzt sind wir im Februar 2025 und ich habe aus meinen ersten 150 Episoden im Ja-Klar-Podcast so ein bisschen die Quintessenz gebaut und mache jetzt jeden Monat einen sogenannten Ja-Klar-HR-Basic. Wir haben im Januar mit Alles beginnt mit dir, da geht es um das Thema Selbstreflexion, Persönlichkeitsanalysen und so ein bisschen die eigenen Motive, über die wir im Vorfeld dieses Podcasts auch schon mal ein bisschen gesprochen haben. Da ging es eher darum, jetzt sind wir im Monat Februar und den nenne ich ohne Kommunikation ist alles nichts. Mhm. Wenn du diese These oder diesen Titel eines Buches hörst, was poppt da als allererstes bei dir auf?
Also ich kann mich damit sehr gut identifizieren, weil ich festgestellt habe, dass es eine Grundlagenkommunikation braucht, sowohl von mir als Geschäftsführer ins Team, als auch der Teams miteinander. Mhm. Und als ich kam, gab es das, was ich etabliert habe, in der Form nicht. Ich mache mal ein Beispiel. Alle 2 Wochen habe ich ein All-Hands-Call oder Treffen, in dem ich einfach darüber berichte, was steht bei mir gerade auf der Agenda, welche Leute treffe ich, welche Meetings habe ich, wo bin ich denn gerade, also warum bin ich denn nicht im Büro, sondern irgendwo auf Dienstreise, aber auch wichtige Themen vorstelle, die uns als Unternehmen befassen. Und dieses Format existierte vorher nicht. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wussten gar nicht, wo ist denn der Geschäftsführer, was macht denn der und warum. Und dadurch war der Geschäftsführer auch nicht so nahbar. Mhm. Und das wollte ich ändern, deshalb habe ich dieses Format etabliert. Und das Zweite ist, dass wir unter den Teams einen Rhythmus etabliert haben. Ich nenne das den Unternehmenstakt, der dazu führt, dass sich diejenigen, die viel miteinander zu tun haben, regelmäßig abstimmen, also auch miteinander kommunizieren. Natürlich kann ich eine E-Mail schicken und sagen, ich bin fertig mit dem Teil, mach du jetzt deinen. Funktioniert auch, wenn ein Unternehmen mal lange etabliert ist. Wir haben uns aber gewandelt von einem Verlag zu einem Softwareunternehmen, das digital agiert. Also braucht es Formate, die die neue Konstellation etablieren. Weil auf einmal das Marketing ganz anders mit den Softwareentwicklern reden muss als vorher. Also brauche ich ein Format, in dem die Kommunikation stattfindet. Vielleicht noch eine Ergänzung. Wir mussten das auch einigen Leuten beibringen, wie man richtig kommuniziert. So banale Feedback-Regeln, die man als Führungskraft hoffentlich mit auf den Weg bekommt oder wie man denn damit umgeht, wenn das Gegenüber gerade mal aggressiv wird. Das sind so 2 Beispiele und wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen, wie man damit umgeht, dann hilft das.
Das wäre jetzt, hättest du es nicht von selber ergänzt, Christoph, hätte ich dich danach gefragt, weil jeder von sich ja, würde ich jetzt einfach mal als These in den Raum stellen, behauptet von sich, dass er gut kommunizieren kann. Für mich ist Kommunikation am Ende des Tages das, was ankommt. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass ich so die Quintessenz aus meinen ersten 150 Episoden gebaut habe. Und ich hatte dort den geschätzten Kollegen Oliver Aust auch zu Gast aus Berlin. Grüße gehen raus an dich, Olli. Ich nehme dir immer noch übel, dass du jetzt nicht wieder Gast bei mir sein wolltest. Aber das nur ein Spaß beiseite. Wir sehen uns das nächste Mal in Berlin. Und er hat auch immer ganz klar gesagt, dass Kommunikation ein Hard Skill ist. Wie siehst du das? Würdest du das auch so eingruppieren, dass es ein Hard Skill in Anführungszeichen ist? Oder ist das ein reiner Soft Skill, den wir in uns tragen und manche können es halt und manche können es halt nicht?
Oh, das ist eine spannende Frage. Ich tue mich ein bisschen schwer mit Hard Skills versus Soft Skills. Wenn ich mal die Trennlinie mache, das eine ist die Mechanik des Jobs zu verstehen, also zum Beispiel als Controller, was ein Kontenrahmen ist und wie man einen Business Case rechnet. Und ein Soft Skill ist etwas, das den interpersonellen Umgang macht. Dann würde ich trotzdem sagen, beides ist Handwerkszeug, das man lernen muss und das man auch weiterentwickeln muss. Ich bin klassisch akademisch ausgebildet und anders als jetzt im angelsächsischen oder nordamerikanischen Raum gehört die freie Rede und gehört das Präsentieren und Kommunizieren nicht unbedingt zur Ausbildung eines Akademikers. Es ist aber ein zentraler Bestandteil, wenn man mal führen will oder wenn man mit anderen Menschen arbeiten darf. Und ich glaube, das muss man lernen. Und das ist dann, um deine Worte zu verwenden, ein tatsächlicher Hard Skill oder nennen wir es mal ein Werkzeug, das man beherrschen muss. Ich habe sehr lange zu strategisch kommuniziert. Bilder gemalt, weil ich war mal in der Unternehmensstrategie und das fand ich dann ganz toll. Diese Bildchen, die man da malt und Kästchen, die sich nicht überschneiden und dann ist das Problem gelöst. Das ist aber nicht greifbar in der täglichen Führung. In der täglichen Führung braucht die eine Person vielleicht nur die Formulierung eines Ziels. Also ich möchte, dass du dann und dann das und das erreicht hast. Wie du es machst, ist mir egal. Und andere brauchen einen Hinweis, wie sie es machen. Einige brauchen eine Vision, eine andere Gruppe braucht Beispiele. Was denn damit gemeint ist, wenn der Chef sagt, wir haben eine neue Vision, eine Mission. Und diese Variabilität zu haben, wann braucht es welche Art der Ansprache, da lerne ich jeden Tag dazu und tapp auch manchmal in eine Falle und glaube, ich habe richtig kommuniziert, aber verstanden worden ist es nicht. Und ich stimme dir da total zu. Kommunikation heißt, dass es verstanden wird.
Ja, es gibt jetzt auch andere, die sagen, Verständnis bekommt immer nur den Trostpreis, aber das vielleicht mal an einer anderen Stelle aufzugreifen. Ich habe das in meiner täglichen Praxis, erlebe ich das auch, ne? Also wir arbeiten zum Beispiel auch in meiner eigenen Firma mit unterschiedlichsten Kunden. Das sind wirklich ganz, ganz verschiedene Unternehmen, wirklich Großkonzerne, mittelständische Organisationen, die organisch gewachsen sind, teilweise auch nicht. Manchmal ist es aber auch die kleine ergotherapeutische Praxis aus Delmenhorst. Mhm. Und wir merken jedes Mal, dass wir mit denen einfach auf einer anderen Sprache, nämlich auf deren Sprache kommunizieren müssen. Ich brauche der ergotherapeutischen Praxis in Delmenhorst nicht mit irgendwelchen Anglizismen um die Ecke kommen. Da fliegt denen sofort der Helm weg. Da können die einfach nichts mit anfangen. Und das sind so ganz kleine, einfache Nuancen, die es aber, wenn man das mal verstanden hat, also wenn das Verständnis dann da ist, es einem wesentlich einfacher machen und es ist auf einmal auch so das Gefühl von, die Leute machen das ja jetzt tatsächlich, was ich denen sage, beziehungsweise, so wie du vorhin auch formuliert hast, manche brauchen ein Ziel, ne? Ansonsten laufen die einfach nicht genau, los, genau, dann geht die Handlung einfach bei denen nicht los. Manche brauchen eine Vision und brauchen das Übergreifende, da gehöre ich zum Beispiel dazu. Also wenn ich zum Beispiel keine eigene Vision für mich hätte, würde ich morgens nicht aufstehen, so ungefähr, ne? Mhm. Da wäre es einfach nur der biologische Drang, der mich aus dem Bett treibt oder was anderes, aber ansonsten würde ich das nicht machen, ne? Und so sind wir so unglaublich komplex in dem, was wir tun. Deswegen finde ich das faszinierend, wie du das hier in dieser Organisation auf Spur gebracht hast oder auch bringst. Kriegst du da auch Gegenwind von deinen Leuten hier? Gibt's auch Menschen, die sagen, Christoph, geh mir weg mit dem Scheiß, ich mach das so, wie wir das die letzten Jahre immer gemacht haben?
Den letzten Teil, also ich mach das so, wie wir es immer gemacht haben, den kriege ich nicht mehr. Den ersten Teil bekomme ich, Gott sei Dank. Gott sei Dank gibt's Leute, die sagen, ich glaube das nicht, was du da gerade sagst. Oder so wie das gerade formuliert ist, damit kann ich nichts anfangen. Gib mir mal ein Beispiel. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass ich geprägt bin durch meine eigene Vergangenheit und deshalb auch ein Management-Sprech entwickelt habe. Und wir sind auch ein englisch geprägtes oder englischsprachig geprägtes Unternehmen, weil wir in einen Konzern eingebettet sind. Und diese Anglizismen, die rutschen mir immer mal wieder durch. Und dann sehe ich schon, dass Leute zucken und dann übersetze ich das und gebe ein praktisches Beispiel. Der wichtigste Punkt ist aber, wenn ich mit meinem Führungsteam zusammensitze, die mir dann sagen, ich glaube, da bist du gerade mal falsch abgebogen. Das war jetzt mal ein Schuss in den Ofen. Das und das und das hast du gesagt und so und so und so ist angekommen. Mhm. Und das passiert seltener, dass ich einen Schuss in den Ofen produziere. Dafür passiert es aber dann immer, dass mein Führungsteam mir sagt, dass es ein Schuss in den Ofen war und dass ich das dann korrigieren kann. Finde ich auch wichtig, denn ich bin weit davon entfernt, alles richtig zu machen. Ich hoffe bloß, dass ich wenig Fehler mache.
Ja, Fehler passieren, ne? Die gehören, glaube ich, zum Arbeitsalltag da auch dazu. Ich glaube, wenn man sich als Ziel formuliert, als Geschäftsführer, ich mache jetzt keine Fehler mehr.
Dann geht's garantiert schief.
Dann wird's definitiv anders schief gehen, als wenn man sagt, Fehler gehören zum Tagesgeschäft dazu. Dann aber die Charaktereigenschaft mitzubringen, diese Offenheit damit reinzubringen. Hey, nur weil mir jetzt mal jemand Kontra gibt, heißt das ja noch lange nicht, dass das, was ich hier mache, scheiße ist, sondern der hatte einfach eine andere Meinung oder Perspektive. Und ich glaube, das einzubauen ist für viele schwierig, weil es total komplex ist, ne? Also viele wollen einfach entscheiden und dann durchrauschen und machen, kommunizieren dann so, dass es am Ende des Tages keine Sau mehr versteht und wundern sich dann 3 Monate später im nächsten Quarterly, ist ja irgendwie gar nichts passiert, ne? Deswegen glaube ich, diese Nahbarkeit auch nicht zu seinem Führungsteam alleine, sondern zur ganzen Mannschaft ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor, um eine Organisation auch durch einen Wandel zu führen, ne? Weil das ist ja das, was ihr hier auch macht. Das ist ja transformativ. Also du hast schon gesagt, vom Verlag zu einer Softwarebude. Ich nenne es jetzt mal so despektiert. Ich habe selber in Softwarefirmen gearbeitet, deswegen darf ich das sagen. Aber man muss diese Leute ja alle miteinander, man kriegt nie alle mit. Das ist, glaube ich, auch nicht richtig, das diesen Anspruch zu haben. Aber es ist, glaube ich, wichtig, den Leuten genau zu erklären und zu beschreiben, warum man etwas macht, ne? Wenn dieses Warum dann wirklich klar ist, jetzt können wir auch klar wieder gerne mit großen HR-Buchstaben schreiben, dann laufen die Leute eher und gehen auch mal eher die Extrameile oder kommen vielleicht sogar mal eher ins Büro, weil sie den Mehrwert da drin sehen. Und dann habe ich keine künstlich aufgeladenen Diskussionen, du aber 3 Tage ins Office, du nur 2 Tage im Homeoffice.
Genau. Und ich habe diese Lektion sehr schmerzhaft gelernt am Anfang. Als ich angefangen habe, war für mich relativ rasch die Situation klar, dass wir einen Wandel gestalten müssen und das sehr verlagsgeprägte Geschäft umbauen mussten und müssen in Richtung digitales Softwaregeschäft. Und dann habe ich das für mich entwickelt und präsentiert und passiert ist relativ wenig. Und der Fehler, den ich rückblickend gemacht habe, ist, dass ich auf einer sehr strategischen Ebene stecken geblieben bin. Ich habe halt gesagt, okay, was wir machen müssen, ist neue Kunden auf neuen Wegen für neue Produkte gewinnen. Habe 2, 3 Beispiele gegeben und dachte, steht ja alles da. Das war eben nicht genug, sondern Beispiele haben dann geholfen zu zeigen, schaut mal, wenn wir umswitchen von papierbasierter Werbung auf Performance-Marketing, dann können wir die Kosten besser kontrollieren. Wir sehen genau, wie viel wir an Umsatz pro eingesetztem Euro bekommen. Wir können nachweisen, dass wir damit neue Kunden gewinnen, weil sie in einer anderen Altersgruppe sind. Und deshalb bringt uns das weiter. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und diese Übersetzung in, was es denn konkret bedeutet, das hat jetzt rückblickend dabei geholfen, möglichst viele mitzunehmen. Nicht alle, das ist aber auch in Ordnung. Man muss nicht alle mitnehmen, um ein Unternehmen zu transformieren. Man muss die Leute mitnehmen, die den Wandel mitgestalten wollen. Und dann ist es in Ordnung, wenn einige sagen, ich laufe mit. Mhm. Schwierig sind die, die sagen, ich stelle mich gegen den Strom und ich will es einfach nicht. Da würde ich sagen, haben wir unsere Hausaufgaben aber gemacht in den letzten Jahren.
Wir haben in der Anmoderation über dich gehört, auch Dinge zu erklären ohne Managementsprache. Du hast es jetzt gerade auch schon ein bisschen einfließen lassen mit Anglizismen. Hau uns nochmal so ein Beispiel raus aus deiner Unternehmenspraxis, dass du deine Meetings, du hast es, glaube ich, ist es der Geschäftsführer-Call oder wie hast du es genannt? Alle 2 Wochen machst du?
Das heißt bei uns die Inforunde.
Die Inforunde, okay.
Ja. Also auch kein englischer Begriff, kein All Hands.
oder keine Town Hall.
Kein Town Hall. Wenn ich darüber rede nach oben in unseren Konzern, dann nenne ich das Town Hall oder All Hands Call.
Die würden Inforunde wiederum nicht verstehen.
Die würden Inforunde nicht verstehen. Ich nenne das gegenüber meinem Team die Inforunde. Anderer Management-Sprech ist vielleicht der Begriff, den ich für die erste Strategie gewählt habe. Die erste Strategie lautete Beyond the Given, also über das Gegebene hinaus. Das ist sehr, sehr abstrakt, Also haben wir die einzelnen Bausteine runtergebrochen und zum Beispiel gesagt, das bedeutet auf der Produktseite neue Produkte zu entwickeln für neue Kundengruppen. Und damit wird es schon wieder ein bisschen greifbarer. Und in der nächsten Stufe heißt es dann, das heißt zum Beispiel, dass wir die Produkte optisch neu gestalten und über uns selber anders sprechen als vorher. Wir hießen vorher Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft MBH. Jetzt heißen wir Wolters Kluwer Steuertipps. Wir heißen also so wie das, wofür wir stehen wollen. Wir geben Steuertipps und haben dann auch einen Purpose entwickelt. Purpose ist auch ein Begriff, der ist sehr, sehr abstrakt und viele sagen, was soll denn das? Ich bin doch hier nicht in einer Sekte. Es geht eigentlich nur darum zu sagen, wofür wollen wir denn stehen? Was sollen denn Menschen empfinden, wenn sie mit uns in Berührung kommen? Und da haben wir uns dann vorgenommen, deine Steuern kannst du selbst. Und dieses deine Steuern kannst du selbst soll halt jeder und jede Kundin empfinden, wenn sie mit uns in Berührung kommt. Diese Erklärung dann zu machen von was heißt denn Purpose, dieser Anglizismus, zu dem konkreten, wie stellen wir uns denn jetzt da und wie übersetzen wir das in die Produkte, das hat ganz gut funktioniert.
Ja, da triggerst du was bei mir. Diese ganze Purpose-Diskussion ist ja ähnlich emotional aufgeladen und in Generationen auch teilweise unterteilt, ne? Also so Generation Y, so wie ich, dass das diejenigen sind, die eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen, als den Sinn des Lebens zu suchen. Ich kann euch sagen, und die hier jetzt schon öfter zugehört haben, natürlich suche ich den, aber irgendwie auch nur parallel. Also von daher, es wird andere geben, die machen das auf eine andere Art und Weise, aber es ist auch Generation unabhängig. So, also ja. jeder Mensch strebt nach einem gewissen Sinn des Lebens. Das hat auch nichts mit Esoterik und sowas zu tun, aber dieser Purpose-Begriff, der hat sich so in den Unternehmensalltag reingeschlichen, ähnlich wie Agilität oder auch New Work. Du fängst an zu grinsen, du weißt genau, worauf ich hinaus will. Das sind alles mittlerweile Begrifflichkeiten, die aus meiner Sicht eine Grundlage haben, dass sie in den Unternehmensalltag reingehören. Sie müssen aber auch hier wieder so kommuniziert und, ich sag mal, aufgebaut werden, gepreppt werden, dass Menschen das auch in ihrem Sprech verstehen. Also du brauchst zum Beispiel auch meinem Papa nicht mit irgendwie Purpose kommen. Der spricht kein Englisch, so, und dann sagt er, wie Purpose? Purple? Lila? Was willst du von mir so ungefähr? Ne? Also brauchst du dem nicht kommen. Und dann wiederum gibt es andere, die sehr akademisch auch in unseren Unisystemen groß geworden sind, wo die englische Sprache mittlerweile auch einfach Teil des Geschehens ist, und die dann mit Zweck oder sowas nichts anfangen können und die es halt Englisch haben wollen. Ne? Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, dieses sich aus einer Vogelperspektive, Führungsperspektive, sich die Zeit zu nehmen, Gedanken zu machen, wie es bei den Leuten ankommen soll, dass es auch nach draußen strahlt. Ich glaube, das ist der Königsweg, aber sicherlich auch nicht der einfachste Weg, oder?
Das war überhaupt nicht einfach. Und wir haben auch sehr häufig in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterschaft da reingefragt, versteht ihr das denn? Könnt ihr was damit anfangen? Könnt ihr die Dinge, die dort stehen, übersetzen und wisst jetzt, was ihr zu tun habt und warum? Und am Anfang war das Feedback nein. Dann haben wir uns aber auch hingesetzt als Führungsteam und haben gesagt, gut, dann müssen wir es eben besser machen. Dann müssen wir eben einen Bezug herstellen zwischen, wo wollen wir hin und warum? Was ist unser Jahresziel? Und warum machst du, lieber Mitarbeiter oder du, liebe Mitarbeiterin, jetzt gerade das? Und sind wirklich hingegangen und haben das bis auf Mitarbeiterebene runtergebrochen. Also heute haben wir ein 5-Jahres-Ziel, 3-Jahres-Ziel, 1-Jahres-Ziel und können sagen, du, Max Mustermann, machst in den nächsten 3 Monaten genau das, weil 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre das dabei rauskommen soll. Ja. Und jetzt wissen wir, das verstehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wir fragen das ab, regelmäßig, und die Werte sind zunehmend besser. Das geht nicht durch ein Fingerschnipsen. Und auch das Plakat hilft nicht. Da hilft nur eine auf das Verständnis ausgerichtete Kommunikation. Das sind die Townhalls oder Inforunden, das ist das persönliche Gespräch, was ich mit meinen Führungskräften habe, das ist, dass ich mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen spreche, wenn ich hier über den Gang gehe, aber auch die Dinge, die untereinander miteinander machen, also One-on-Ones, die der eine mit dem anderen hat, oder Sprint-Meetings in der Entwicklung oder gemeinsame Planungsmeetings, wenn ein neues Produkt rauskommt, das hilft, das herbeizuführen. Klappt eben nicht, wenn die Türen zu sind und jeder nur sein Zeug macht, ja.
Womit wir quasi fast beim Anfang der heutigen Episode wären, von dicken Barackmauern zu sehr präziser Kommunikation auf Mitarbeiterlevel. Da war für den HR Basics ohne Kommunikation ist alles nichts, wahnsinnig viel Patte dran, sagen wir bei uns, ne? Ich glaube, du weißt, was das bedeutet.
Patte oder Patina?
Patte.
Patte, nee, das kenne ich nicht.
Patte dran, das ist, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie so was ist, was wir im Kloppenburger Raum sagen, aber ich glaube, so die freie Übersetzung ist Fleisch am Knochen.
Ah. Ja, ja, dieses abstrakte Konzept, effektiv kommunizieren, mit Leben zu füllen, da setzen wir viel Arbeit rein, um das hinzubekommen. Manchmal läuft es auch total schief, wie ich gesagt habe, wenn Anglizismus falsch rausrutscht, dann musste hinterher aufräumen, ja.
Ja, aber ich glaube, das gehört auch einfach mit dazu. Und wenn ich dich jetzt auch so wahrnehme oder wie du auch auf mich jetzt wirkst, auch in live, ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute dir das abkaufen, dass das authentisch ist, dass da durchaus auch mal was passiert, was irgendwie nicht passieren sollte. Und wenn du diese Inforunden machst und auch kommunizierst, was du tust, weswegen du auf Dienstreise bist, das ist ja auch mit Aufwand verbunden. Also ich stelle mir jetzt gerade einen CEO von einem riesigen Konzern bei uns im Land vor, der alle 2 Wochen seiner Mannschaft irgendwie in einem Call erzählt, was er denn jetzt so den ganzen Tag macht. Mhm. Was sagt er denn? Bin den ganzen Tag in Calls.
Ja, und was sind denn das für Calls?
Ja.
Genau. Und habe ich mir eine Regel gesetzt, wenn jemand bei uns neu anfängt, nach 3 Monaten frage ich die Person, was sollen wir denn anders machen? Und eine meiner letzten Fragen, die ich jedem stelle, ist, wenn du meinen Job hättest, was würdest du anders machen? Und die häufigste Antwort, die ich kriege, ist, ich weiß ja gar nicht, was du machst.
Ja. Ja.
Weil das, was ich meinen Alltag nenne, für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht greifbar ist. Und ja, ich hänge viel in Calls. Ja, ich bin in Teams-Meetings. Ja, ich rede viel über das Geschäft. Aber ich gehe jetzt nicht hin und designe eine Kampagne oder entwickle den Code, der uns das Payment anbietet. Und dieser Punkt, trotzdem zu wissen, was ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtig, den lasse ich nicht los, auch wenn es viel Arbeit ist. Dann ist es eben viel Arbeit. Vorsicht bei der Jobentscheidung, würde ich dann sagen.
Ja. Augen auf bei der Berufswahl.
Ja. Augen auf bei der Berufswahl. Geschäftsführer sein heißt nicht nur den Takt und die Richtung vorzugeben. Das heißt auch Führungsarbeit.
Wow, was ein Schlusswort. Klasse, hätte ich nicht besser ausdenken können. Aber mache ich ja nie. Okay. Mache ich ja tatsächlich nie bei meinen Podcasts, die sind ja nie geskriptet.
Ja, du hast auch gesagt, ein CEO, also wir haben hier 73 Mann.
Ja.
Für 73 Mann geht das. Ich hatte auch mal eine Rolle, da hatte ich 200, so um die 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da war das dann schon schwieriger, weil die Standorte verteilt waren. Auch dann geht's noch. Sobald die Größenordnung mal wesentlich andere Dimensionen annimmt, glaube ich, muss das Format ein anderes sein. Dann braucht es Multiplikatoren.
Ja.
Aber trotzdem kann ein CEO nahbar sein und bleiben, wenn es echte Formate für den Diskurs gibt. Wenn das nur eine Show ist, bringt's nichts.
Und das, liebe Freunde da draußen, das hatten wir auch schon öfter in unserem Podcast, ob das echt ist oder schlecht, das raffen die Mitarbeiter sofort. Und da ist auch völlig egal, ob das der 18-jährige Azubi ist oder ob das der 65-jährige Rentner ist, der noch ein paar Mal die Woche reinkommt, ne, um mal die Spanne zu bauen. So. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich glaube, das sind so menschliche Sensitivitäten, die wir mal mehr, mal weniger haben. Das wissen wir aus der Charakterentwicklung. Aber die Leute werden dir das, ich war noch bei keinem Call dabei, ich habe mit keinem deiner Mitarbeitenden gesprochen, aber diese Calls werden sehr echt sein. Also wenn du es so machst, wie du in dem Podcast sprichst, dann werden die Mitarbeitenden das annehmen. Und wenn ich jetzt einen Mitarbeiter frage, was macht der Christoph eigentlich als Geschäftsführer, dann werden die mir nicht sagen, ich habe keine Ahnung, was der macht.
Das hoffe ich mal, dass die das nicht sagen. Kannst du es ja gleich mal ausprobieren.
Ja, ich probier mal.
Sind da. Ich musste das aber auch lernen. Ich habe ganz am Anfang das Feedback bekommen, dass ich distanziert wirke, kalt. Und der Grund war, dass ich mir nicht zugestehen wollte, Fehler zu machen. Ich wollte perfekt wirken.
Mhm.
Und ich wollte überlegt wirken. Und das führt dann dazu, dass ich streng gucke, mir überlege, was sage ich, und dann kommt mit einem relativ kontrollierten Gesichtsausdruck, kommt dann halt was raus. Das wirkt nicht authentisch, selbst wenn ich in dem Moment tatsächlich so bin. Und für mich war entscheidend, auch zuzugeben, naja, vielleicht weiß ich es manchmal nicht perfekt. Ich lasse auch zu, dass ich mich mal verhasple. Ich lasse auch zu, dass ich einen Fehler mache und sag dann, da habe ich jetzt gerade einen Fehler gemacht, ich fange nochmal von vorne an, vor versammelter Mannschaft, und das ist in Ordnung.
Ja, voll. Voll, was ich mich schon im Podcast verhaspelt habe. Ich sollte mal alle Audiodateien, ich glaube mittlerweile kann man 4 Tage am Stück meinen Podcast hören, kein Witz.
4 Tage am Stück.
Also 4 mal 24 Stunden, ja. Das empfehle ich niemandem, ja. Das ist völliger Quatsch.
Ich habe eine lange Autofahrt.
Ja, reicht. Hörst du dir die Episode mit Martin Puppertz an, die kann ich dir empfehlen. Das war tatsächlich meine Lieblingsepisode im Januar. Die anderen waren auch toll. Bevor jetzt wieder jemand um die Ecke kommt und meint, dass ich da irgendwie jemanden bevorzuge. Nee, im Gegenteil, sondern einfach nur klar kommuniziert, was mein Liebling des Monats war. Und wie gesagt, man kann mich mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele 100 Stunden jetzt auch schon hören. Ich empfehle es keinem. Lasst es uns nochmal hier zusammenfassen und auf den Punkt bringen. Ich glaube, Christoph hat auch bestätigt, ohne Kommunikation ist alles nichts. Insbesondere in einer Rolle als Geschäftsführer, authentisch zu wirken, Fehler zuzulassen, am Ende des Tages menschlich zu sein, kann ein absoluter Gamechanger sein. Formate im Bereich der Kommunikation sind je nach Unternehmensgröße sehr unterschiedlich.
Genau.
Wobei ich fast schon geneigt bin zu sagen, ob ich jetzt diese Inforunde vor 73 Menschen oder vor 73.000 mache, ist ja für mich eigentlich die gleiche Arbeit, aber es wirkt natürlich anders. Deswegen ist dein Hinweis mit den Multiplikatoren so wertvoll gewesen. Mhm. Christoph, danke dir.
Vielen Dank.
Für wenig Management-Sprech.
Ich habe es versucht.
Das ist der Versuch ist definitiv aufgegangen. Das Feedback holen wir uns natürlich von den HörerInnen. Dir noch einen schönen Montag.
Dankeschön.
Und auf bald vielleicht im Ja-Klar-Podcast.
Ja, würde mich freuen.
Danke dir. Ciao, ciao.